Prüfet alles und behaltet das Gute. Das ist ja so ein Satz, den kann man eigentlich überall sagen. Nur er steht ja in einem Zusammenhang. Wir haben diesen ganzen großen Zusammenhang gerade gelesen. Das Gute behalten, das ist beim Essen, das habt ihr ja mitgekriegt jetzt über Weihnachten, ist das Geschmackssache, was der eine mag, das mag der andere nicht so. Aber schauen wir uns mal genauer an, was der Paulus meinte. Der hat das ja auch nicht in luftleeren Raum geschrieben, sondern an die Gemeinde in Thessalonich. Und die Thessalonicher Briefe sind die ältesten Schriftstücke, die wir in der Bibel haben. Das heißt, das ist so aus der Frühzeit der christlichen Gemeinde. Nun ist für uns der Paulus ja der große jüdische Denker, der die christliche Theologie im Grunde zu Anfang entwickelt hat. Er ist der große Missionar, der das Evangelium nach Europa gebracht hat. Und man könnte, ohne zu übertreiben, sagen, dass Paulus das Christentum erfunden hat. Natürlich basiert das auf Christus, aber diese ganze Theologie, da hat er angefangen, die zu entwickeln. So, für uns ist er also dieser große Glaubensheld. Aber als er das geschrieben hat, da war er alles andere als ein großer Held. Das war nämlich so ein kleiner, kränklicher Mann, so ein bisschen buckelig. Und den hat man ganz gerne übersehen, weil er nicht viel hergemacht hat. Das interessierte schlicht niemanden, dass man da einen wandernden, obdachlosen jüdischen Handwerker hatte, der war Zeltmacher, der dann auch noch aus Syrien kam. Und diese glühende Ausdauer und diesen ganzen theologischen Wumms, den er in seinen Briefen hat, dass dieses Geistliche, dass der Heilige Geist ihn da so trieb, das hat man äußerlich bei ihm nicht sehen können. Da kam also das Evangelium durch diesen kleinen, hutzeligen Mann in die Welt und wurde da verteilt. Wir haben darüber nachgedacht, dass Gott Mensch wurde, ein kleines Baby wurde und dann wirklich nicht, immer so an der Grenze zum Sterben. Und so dieses Kleine, das jetzt in Form von Paulus kommt und diese große Botschaft, also auf jeden Fall das Evangelium geht durch die kleinen Leute offensichtlich weiter. In Korinth hat man über ihn gelacht, die hatten seine tollen Briefe gelesen, ja, mit seinen irre langen Sätzen. Und dann kam der da an und die waren einigermaßen amüsiert, weil der offensichtlich noch nicht mal richtig reden konnte. Dem beim Predigen zuzuhören, das muss wohl eine echte Herausforderung gewesen sein. Vielleicht hat er gestottert oder hat irgendeinen anderen Sprachfehler gehabt. Und da waren die Korinther so einigermaßen enttäuscht, dass der große Paulus mit seinen tollen theologischen Briefen dann so ein kleiner, hutzliger, kaum sprachbegabter Mann war. Als er in Athen war und da gepredigt hat, da haben die Leute abgewunken und sind gegangen. Es gab nur wenige, die dann mal genauer hingehört haben. Also seine Äußerlichkeit, die entsprach überhaupt nicht der Grandiosität seiner Botschaft. Und wenn man weiß, wir gucken ganz gerne dahin, wo etwas strahlt und grandios ist und so. Und den Paulus, den hat man da ganz gerne übersehen. Und wenn es dann aber gelungen war, die Botschaft an den Mann und die Frau zu bringen, dann wurde er für diese Christen eine geistliche Autorität. Das hat man auch in diesem Brief gemerkt. Der Paulus ist in Thessalonich gewesen, dann musste er weg und dann hat er gedacht, ich komme nochmal wieder, um da weiterzuarbeiten. Da hatte Gott dann was dagegen. Und deswegen schickt er den Timotheus mit diesen Briefen nach Thessalonich, um da seine geistliche Autorität weiter zu pflegen. Und das waren ja sehr autoritätsvolle Worte, die wir da von ihm gehört haben. Wir müssen uns auch Folgendes klar machen, die christliche Mission, die war ja nicht allein auf den Straßen unterwegs. Es gab jede Menge Wanderprediger von allen möglichen Religionen, dann so Philosophen, die ihre Philosophie verbreiteten, Wunderheiler und sowas alles und die verkauften ihre Dienstleistungen eben auf den Märkten und da war der Paulus eben nur einer von wenigen und seine Kollegen, mit denen er unterwegs war. Da war also der Paulus klein, buckelig und leise und gar nicht ansehnlich und keine große Show jedenfalls. Dass da Gemeinden durch das gegründet wurden, was Paulus verkündet hat, das kann man also nicht darauf zurückführen, dass Paulus so ein wortmächtiger, gewaltiger Redner gewesen wäre, sondern das war wirklich die Überzeugungskraft des Heiligen Geistes. Und dessen war sich der Paulus sehr bewusst. Er hat da sicherlich auch manchmal drunter gelitten. Lest mal den 2. Korintherbrief, das ist eine sehr persönliche Geschichte, wo man so sehr spüren kann, was Paulus für ein Typ war und wie demütig der da versucht hat, seinen großen Job zu machen. Thessalonich, das war eine große Hafenstadt, 50.000 Einwohner zur Zeit des Paulus. Das heißt aber, dass Thessalonich fünfmal so groß war wie Athen. Das war eine Weltstadt, das war eine Hafenstadt. Das war eine Handelsmetropole mit eigener Verwaltung im Reich. Das war also so ein Königreich im Königreich. Die hatten auch eine eigene Polizei. Die durften ihre eigenen Münzen prägen, was eine wirklich hohe Ehre ist. Das heißt, die hatten auch Selbstbewusstsein und Stolz. Die waren selbst grandios. Und wie in allen großen Hafenstädten tummelten sich da alle Nationalitäten. Das hat man auch immer gesehen, weil jede Nationalität auch so ihren eigenen Kleidungsstil hatte. Dann gab es eine große jüdische Synagoge und es gab natürlich alle möglichen Tempel von allen römischen, griechischen und ägyptischen Gottheiten. Also eine richtige Weltstadt, die reich war und was auf sich hielt. Und nun kommt Paulus und predigt die Einheit Gottes im Gegensatz zu dieser Vielheit der Götter, die sich da tummelten. Die Einheit Gottes, die Einheit des einzig wirklichen Gottes. Und er stellte den Kreuzestod dieses Gottes, Jesus, in den Mittelpunkt. Was ja an sich schon ein Ärgernis ist. Hatten wir schon zu Weihnachten, dass ein Gott in der Krippe liegt. Ist so ein bisschen, da guckt man nicht hin, ist so ein bisschen peinlich. Und dann jetzt jemanden, der hingerichtet worden ist, an diesem Schandholz, da in den Mittelpunkt zu stellen, das war schon etwas sehr, sehr, ja, mindestens Merkwürdiges. Aber das merkt man auch in diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Paulus stellt ethische Normen in den Vordergrund. Er sagt, wer diesem Jesus Christus nachfolgt, das muss man auch am Lebensvollzug sehen. Und deswegen muss man auch sein Verhalten im Alltag dementsprechend anpassen. Und deswegen warnt Paulus so ausdrücklich vor Unzucht und geschäftlicher Betrügerei und Bestechung so und sagt, das sei nicht das Verhaltensmuster von Christen. Die Gemeinde muss sich damals prächtig entwickelt haben. Also offensichtlich war die Botschaft von dem gekreuzigten Gott und dem einzigen Gott doch sehr, sehr, naja, herausfordernd, einladend, und die Gemeinde wuchs und es war eine internationale Gemeinde, recht bunt, und sie geriet dann aber eine Zeit lang unter den Druck der Synagoge, weil die christliche Gemeinde war ja damals nicht mehr als eine jüdische Sekte. Ja, Paulus ging ja immer erst in die Synagogen und predigte da, und daraus entstanden dann Gemeinden, die waren also nicht mehr als eine jüdische Sekte, und die Synagoge empfand sie als Konkurrentin. Und deswegen organisierten die einen Tumult von bezahlten Randalierern, die den Paulus und seinen Gastgeber Jason und einige andere Gemeindeglieder angriffen. Und das kam vor den Stadtdirektor. Er hörte sich das an, der fand jetzt die Gemeinde und was der Paulus sagte nicht so aufregend, dass man da jetzt einen riesengroßen Bohai drum machen musste. Er ließ Paulus und seine Gefährten dann auf Kaution frei. Aber Paulus musste die Stadt verlassen, damit das nicht weiter Ärger gab. Er meinte, er könnte wieder zurückkommen, aber Gott hat da was gegen gehabt. Er hat offensichtlich das Krankheiten gekriegt, und immer wenn er zurück wollte, kam eine andere Aufgabe woanders. Und deswegen, weil er sich für die Gemeinde verantwortlich fühlte, schickt er den Timotheus in, um mal zu hören, was ist denn da gerade aktuell bei euch los, und diese zwei Briefe an die Thessalonicher zu schicken. Diese Gemeinde, der Zustand, der war schillernd. Einerseits hatten die einen guten Ruf. Die waren in der ganzen Gegend bekannt durch ihren vorbildlichen ethischen und moralischen Lebensstil. Aber wenn man so eine hohe Latte anlegt an ethisch verantwortlichen Lebensstil, dann fällt natürlich immer besonders auf, wenn mal einer daneben haut. Ja, wenn mal irgendwo was schief geht, und deswegen das Sichtbarste, was man so damals an Fehltritten machen kann, war eben zur Prostituierten zu gehen, irgendwie sexuelle Unzucht und natürlich die kleinen und großen Betrügereien, die damals in Geschäften an der Tagesordnung waren. Das war also ein Problem, damit musste er sich auseinandersetzen und der Gemeinde mal die Leviten lesen. Das andere, Was jede Gemeinde zu jeder Zeit immer wieder als neues Problem hat, es gab theologische Fragen, auf die in der Bibel noch keine Antworten stehen. Wo man dann aus dem, was in der Bibel steht, herausfinden muss, wie beantworten wir jetzt unsere theologischen Fragen. Für die Thessalonicher war das damals ein riesengroßes Problem, dass Geschwister gestorben waren. Telefon, ist das der Heilige Geist? Egal. Und zwar hatten die damals ja noch gedacht, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt und sie in die Ewigkeit entrückt. Und jetzt waren Geschwister gestorben und da fragten sich die Thessalonicher natürlich, ja, kommen die denn jetzt nicht in den Himmel? Und dann lest mal die Thessalonicher Briefe, da werdet ihr die Antwort des Paulus drauf finden, von wegen Entrückung und die Toten werden auferstehen und so und alle kommen in den Himmel, die an Jesus Christus geglaubt haben. Das war so eine theologische Frage, die mussten die damals beantworten. Wir haben heute andere theologische Fragen, auf die nicht automatisch eine Antwort in der Bibel steht, sondern wir müssen aus dem, was in der Bibel steht, ableiten, was wir für Antworten auf unsere theologischen Fragen haben. Nun haben wir gesehen, die Losung prüfet alles und das Gute behaltet, ist nur so ein winzig kleiner Satz in diesem riesengroßen Abschnitt. Jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen, in einer Weltstadt wie Thessalonich treffen viele Vorstellungen aufeinander. Da sind alle möglichen Nationalitäten, die haben alle ihren eigenen Lebensstil, man sieht auch an der Kleidung, dass sie woanders herkommen, es werden viele Sprachen gesprochen. Vielleicht gab es da auch sowas wie Migration und so. Es ist also eine ganz aktuelle Situation, in der die Gemeinde da zu leben hatte. Und das war dann manchmal problematisch. Da war also so eine Frage zum Beispiel, welcher Kleidungsstil ist denn für den christlichen Gottesdienst angemessen? Da gab es Leute, die kam aus einem Kult, wo dann Tempelprostitution üblich war. Und dann war natürlich die Frage, dürfen die mit den Kleidungen, die sie da bei Götzenopfern oder was getragen haben, dürfen die damit auch in Gottesdienst kommen? Nun kann man sagen, ja, Kleidungsfrage, so what? Ich meine, da muss man sich nicht groß drüber aufregen, ne? Oder? Haben wir noch nie gehabt, solche Kleidungsfragen, oder? Ich glaube, ich bin der letzte Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, der mit Anzug und Krawatte auf die Kanzel kommt. Und vielleicht habt ihr das selber hier in der Gemeinde auch gehabt. So vor 15, 20, 30 Jahren war die Problematik, wie kurz denn die Röcke der Damen sein dürfen. Ein echtes Problem. Also solche Kleidungsfragen, die waren damals durchaus auch aktuell. Und dann gab es aber auch andere Sachen. Also ich erzähle euch mal eine Story aus der ersten Gemeinde, in der ich war. Da hatten wir eine sehr gute Pianistin, die auch Musiklehrerin war, die auch sehr künstlerisch ambitioniert war und die wollte, dass die Musik noch besser die Gemeinde während des Singens trägt. Und deswegen hat sie sich Gedanken gemacht und hat den Flügel einen halben Meter Richtung Gemeindesaalmitte geschoben, damit das besser klingt. Ja, so. Sonntagsmorgens, 15 Minuten vor dem Gottesdienst, 5 Brüder, Gemeindeglieder, Brüder, stehen am Flügel und diskutieren. Einer von denen wedelt aufgeregt mit den Armen und redet sehr laut, weil er das auch immer tut, wedeln und laut reden. Ein anderer markiert mit Klebestreifen auf dem Boden, wo der Flügel vorher gestanden hat. So, und dann schieben sie ihn mit vereinten Kräften an die Stelle zurück, wo er vorher gestanden hat. Und in dem Moment kommt die Pianistin rein. Sagt nichts, sondern geht einfach zum Flügel und schiebt ihn zurück. Das lassen die 5 Brüder natürlich nicht auf sich sitzen und diskutieren und machen und Gezeter und schieben den wieder zurück. Und dann die Pianistin schiebt ihn wieder zurück. Das geht 3-mal hin und her. Und dann, ich habe nichts dazu gesagt, ich habe nur zugeguckt. Und dann fing der Gottesdienst an. Ihr habt gedacht, was ein Glück, dass wir nicht Abendmahl feiern müssen. Das hätten wir in der Situation nicht machen können, weil da so viel Dampf in der Hütte war. Ganzer Raum war mit Gefühlen voll, mit Emotionen. Das war so richtig, es qualmte richtig nach meinem Gefühl. So, und durch das Hin- und Herschieben des Flügels war der aber so verstimmt, dass das Singen, das war eine Qual. Ja, so, und weil wir nicht sofort einen Klavierstimmer gefunden haben, der mal eben kommen konnte, haben wir 3 Wochen lang ohne Musik im Gottesdienst Gottesdienst gefeiert, weil das Ding so verstimmt war. Die Gemeinde hat sich ein halbes Jahr damit beschäftigt, wo der Flügel stehen soll. Prüft alles und das Gute behaltet. Ihr merkt, das Gute, das wir finden, das hat nie nur sachliche Gründe. Das spielen immer auch Bedürfnisse eine Rolle und die Emotionen, die damit zusammenhängen. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Entscheidungen zu einem großen Teil von unseren Emotionen bestimmt werden. Das ist nie nur sachlich. Wir sind herausgefordert, unsere Emotionen und die sachlichen Informationen zusammenzubringen und zu prüfen. Und nur dann werden wir das Gute finden, wenn wir das nicht missachten, dass da immer Gefühle eine Rolle spielen. Wenn wir unsere eigenen Gefühle nicht wahrnehmen und auch den anderen ihre Gefühle nicht zugestehen, dann werden wir das Gute nicht finden. Wenn wir die Gefühle und unsere Bedürfnisse außer Acht lassen, dann wird es immer Streit geben. Und in so einem Streit kommen dann alle weggedrückten und ignorierten Gefühle und Bedürfnisse hoch und es gibt eine Explosion. Überall, wo Streit entsteht, kommen Gefühle und Bedürfnisse gewaltsam zum Vorschein. Das heißt, wenn wir unsere Gefühle nicht für wichtig halten, dann laufen wir in eine Falle. Wir können nicht nur sachlich denken. Wir bestehen eben zu einem Großteil aus Emotionen, Gefühlen und Bedürfnissen. Merkt euch Folgendes, wenn ihr euch sonst nichts merkt von dieser Predigt, aber das sei wichtig, die Gefühle, die wir ignorieren, bestimmen unser Denken und Handeln, ohne dass wir es wissen. Und dann entscheiden wir falsch, weil wir in Wirklichkeit nicht von Sachen und Informationen unsere Entscheidung abhängig machen, sondern von den Gefühlen, die wir vorher ignoriert haben. Deswegen mach dir bewusst, welche Bedürfnisse du hast, bevor du an ein kritisches Thema gehst. Bei den Flügelkämpfen, da hätten die sich erstmal über ihre Gedanken und Gefühle und Bedürfnisse beraten sollen. Zum Beispiel, hier war das Bedürfnis der Pianistin, mit ihrer Kunst den Gottesdienst zu unterstützen und zu fördern. Das sollte gut klingen. Und sie wollte mit ihrer Musik ein Teil der Gemeinschaft sein. Das ist natürlich ein angemessenes Bedürfnis. Auf der anderen Seite war das Bedürfnis nach Sicherheit. Boah, wenn der Flügel schon einen halben Meter weiter steht, wenn sich das schon ändert, was ändert sich dann noch alles? Ich fühle mich unsicher. So, das wurde aber nicht gesagt, sondern dem anderen wurde gesagt, du bist böse, weil meine Gefühle und meine Bedürfnisse was ganz anderes sagen. Wenn man sich gegenseitig gesagt hätte, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Gedanken dazu, dann hätte man das beraten können und das Gute herausfinden und das dann behalten. Nun stehen aber diese Losung, die wir da gelesen haben, da sind ja noch ganz, ganz viele andere Sätze, die da vorstehen. Die Losung steht deswegen nicht nur im Zusammenhang mit Entscheidungen, prüft das Gute, prüft alles und das Gute behaltet, sondern das gilt auch für alle anderen Lebensbereiche, auch die geistlichen Lebensbereiche. Der Paulus schreibt eine Anweisung, freut euch immer. Das ist ein Satz, den ich nicht mag, weil ich nicht den ganzen Tag 10 Zentimeter schwebend über dem Boden und mit einem Grinsen im Gesicht durch die Gegend laufe. Es ist manchmal wirklich anstrengend, wenn man mit lieben Geschwistern zusammen ist, die immer so, upti-dupti-dup, ich bin Christ, mir steht zwar das Wasser bis zum Hals und ich ersaufe gleich, aber ich bin so glücklich. Dann denke ich, okay, wir gehen jetzt mal zum Psychiater, weil das nicht funktioniert. Aber wie kann Paulus das dann da reinschreiben? Fun Fact, dieses griechische Wort, was bedeutet, freut euch immer, kann man auch übersetzen mit grüßt euch immer. Das ist dasselbe Wort, grüßt euch immer. Stellt euch Folgendes vor, in Thessalonich waren so viele unterschiedliche Menschen zusammen, die im normalen Alltag vielleicht Konkurrenten waren und die im normalen Alltag sich aus dem Weg gingen und dann in der Gemeinde durch den Glauben zusammenkamen. Und wenn die sich auf der Straße begegnet sind in der Woche, dann haben die die Straßenseite gewechselt, weil die im Alltag nichts miteinander zu tun haben, vielleicht sogar verfeindet waren. So, und jetzt sagt Paulus, nein, grüßt euch immer. Das heißt, die mussten aufeinander zugehen und damit bekennen, wir sind Teil der christlichen Gemeinde, wir sind Glaubensgeschwister und gehören zusammen, auch wenn wir aus komplett unterschiedlichen Verhältnissen kommen. Dieses grüßt euch immer hat ein unglaublich hohes Gewicht. Man kann es natürlich auch übersetzen mit freut euch immer, aber das macht es ja nicht leichter. Betet ohne Unterbrechung, schreibt er. Ja, aber ich kann doch nicht den ganzen Tag in meinem Gebetskämmerlein sitzen. Stimmt, das ist wahr. Und dennoch kannst du den ganzen Tag beten. Du redest ja den ganzen Tag mit dir selbst. Da sind so verschiedene Persönlichkeiten in dir, die sind den ganzen Tag miteinander in Diskussion, wägen verschiedene Positionen und Meinungen und Gedanken gegeneinander ab, die reden in dir miteinander, bis du dann zu einer eigenen Meinung, Position gekommen bist, die du dann als Mensch nach außen auch vertreten kannst. Du bist also ständig mit dir selbst im Dialog und dann sagst du am Ende, ja, und dann habe ich mir gesagt, ja, mit wem hast du denn da gesprochen? Die Psychologie geht davon aus, dass in einem gesunden Menschen bis zu 7 Persönlichkeiten anwesend sind, die miteinander kommunizieren. Übrigens merkt man das manchmal, wenn Menschen so selber mit sich reden. So versteht man nicht, die murmeln so mit sich, aber dieses Gespräch, das dringt manchmal nach außen und dann hört man jemanden, der mit sich selbst redet. Das tun besonders intelligente Menschen, die mit sich selbst die ganze Zeit beraten, welche Lösungen sie finden, dass sie mit sich selbst sprechen. So, da sind also vielleicht 7 Personen in dir anwesend. Und jetzt bedeutet das aber für Christen, eine dieser Personen ist der Heilige Geist. Der redet mit. Das bedeutet, man muss das mal üben, wenn man so in Gedanken ist und mit sich selbst berät, mal genau hinzuhören, welche von den Stimmen, die da in mir sind, ist denn wohl die Stimme des Heiligen Geistes? Und der spricht die ganze Zeit mit. Um mal rauszufinden, welche von euren Stimmen oder welcher Gedanke denn vom Heiligen Geist ist, fragt ihn doch einfach mal. Heiliger Geist, sag mir mal etwas, was ich noch nicht weiß und noch nie gedacht habe. Normalerweise bewegen wir ja das, was wir wissen und was wir schon mal gedacht haben und das kommt dann immer mal wieder vor. Aber der Heilige Geist kann uns etwas sagen, was wir noch nie gedacht haben und noch nie gewusst haben. Lasst euch mal drauf ein, müsst mal ein bisschen Geduld haben, aber dann wird es euch passieren, dass der Heilige Geist euch plötzlich ganz leise eine Information gibt, oh, die ist neu, das hatte ich noch nicht. Es braucht ein bisschen Übung. Prüfe, welche Gedanken in dir arbeiten und wer mit wem redet und dann, wenn du daran glaubst, dass du den Heiligen Geist hast und dass der Heilige Geist mit dir spricht, dass es Gottes Worte sind, die der Heilige Geist dir da sagt, wenn dir das klar ist, dann ist normal, du bist die ganze Zeit im Gebet. Ja, du betest die ganze Zeit, einfach weil der Heilige Geist mit dir redet und du mit ihm Gespräch bist. Dann schreibt Paulus, in allem seid dankbar, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wow, das ist auch so ein Anspruch, ne? Da geht es dir so richtig schlecht, du bist krank und pleite und dann sollst du dankbar sein. Ja, das geht jetzt genau wie bei der Freude, die wir uns nicht abbringen können. Genauso geht es, dass wir die Dankbarkeit nicht einfach aus uns rauswürgen können. Anstrengen und dann sind wir dankbar. Das funktioniert nicht, das wisst ihr wahrscheinlich selbst. Gott wird diese Dankbarkeit in uns schaffen, indem er durch den Heiligen Geist im Gespräch mit uns unseren Blick hinwendet auf das Ziel, auf das wir zulaufen. Wir sollen unseren Blick nicht nur auf uns selbst und auf unsere Probleme richten, die uns quälen, sondern das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Jesus Christus nachzufolgen und dann in der Herrlichkeit Gottes ankommen. Und das tut der Heilige Geist für uns, uns immer mal wieder daran zu erinnern. Paulus schreibt auch, der Heilige Geist sagt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir dann merken, dass etwas viel Schöneres und Größeres voraussteht als das, was ich jetzt gerade erlebe, dann spürt man auch, ja, es ist echt entlastend. Ja, ich habe eine Zukunft. Und dann kommt so eine Freude von ganz alleine in dir hoch. Das heißt, Gott wird Dankbarkeit und Freude in uns schaffen, wenn wir mit dem Heiligen Geist im Gespräch sind. Und deswegen schreibt Paulus, den Geist löscht nicht. Oder wie es auch hier übersetzt wurde, das geht meist so in die Richtung, den Geist dämpft nicht. Als wenn man den Heiligen Geist irgendwie beruhigen müsste, wie ein aufgeregtes Kind oder so. Da steht aber tatsächlich, den Geist löscht nicht aus. Der Geist brennt nämlich. Der ist die Flamme, die dich erleuchtet. Er ist die Hitze, die dich treibt. Lösche diese Flamme nicht aus, sonst ist der Heilige Geist Gottes weg. An der feurigen Natur des Geistes gibt es nichts zu deuten, da gibt es auch nichts zu ändern. Feuer muss brennen. Wenn du das Feuer löscht, ist es weg. Dann ist es eben nicht mehr da. Und genauso sollen wir den Heiligen Geist nicht löschen. Und das hat wiederum was mit unserem Lebensstil zu tun. Das hat auch damit zu tun, ständig mit dem Heiligen Geist im Gespräch zu sein, weil wir es können. Ihr spürt vielleicht, wie wichtig das ist, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren. Und dann schreibt Paulus diesen Satz, schätzt Prophetie nicht gering. Sind wir ja manchmal versucht zu glauben, Prophetie ist die Ansage der Zukunft. Ja, dass wir irgendwas Zukünftiges angezeigt kriegen. Das ist nur halb richtig. Richtig ist, Prophetie, schon bei den Propheten des Alten Testamentes, da beauftragt Gott die Propheten, seine Meinung zur Lage der Nation preiszugeben. Da sagt Gott den Leuten etwas in ihre Situation hinein und sagt ihnen auch, wenn du so und so weiter handelst, wird das und das passieren. Da haben wir dann die Zukunft. Wenn du aber dein Verhalten änderst, wird das und das passieren. Das heißt, Prophetie hat was mit unserer Zukunft zu tun, aber es ist erstmal die Ansage Gottes in deine Situation und zu deiner Situation im Hier und Jetzt. Das heißt, Paulus fordert uns auf, den Heiligen Geist nicht zu löschen. Wir sollen ohne Unterbrechung mit dem Heiligen Geist im Gespräch sein, weil wir es können. Der Geist sagt uns Gottes Kommentar zu unserem Leben, Prophetie. Das heißt, wir haben die Chance, einen prophetischen Lebensstil zu lernen, leben, indem wir nämlich mit dem Geist kommunizieren, ihn nicht auslöschen und auf das hören, was er uns sagt zu unserer momentanen Lage. So, wir sollen alles prüfen. Und mit alles ist gemeint alles. Das betrifft unseren Glaubensstil, hatten wir jetzt. Das betrifft unseren Lebensstil, grüßt euch immer. So ganz persönliche Dinge, die uns betreffen, die besprechen wir natürlich in der Seelsorge so unter vier Augen mit Geschwistern. Dietrich Bonhoeffer sagt, der Christus in den Glaubensgeschwistern ist immer stärker als der Christus in mir. Wir brauchen einander, wir müssen miteinander reden, austauschen, denn auch bei den Glaubensgeschwistern ist es ja so, dass der Heilige Geist da redet. Und da ist es auch manchmal gut hinzuhören, was die uns denn zu unserem Leben zu sagen haben. Seelsorge und Prophetie, also die Ansage Gottes zu deiner Situation, Seelsorge und Prophetie, die sind miteinander verwandt, die gehören zusammen. Es ist also wichtig, dass wir als Glaubensgeschwister unterwegs sind, miteinander im Gespräch sind, Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und unsere Verhaltensweisen miteinander reflektieren und dann zu einem guten Ergebnis kommen, um weiterzumachen. Auch was mit deinem Leben in der Gesellschaft zu tun hat, muss ja geprüft werden. Wir hatten 2025 viel zu prüfen, was mit Gesellschaftspolitik zu tun hat. Wir sollen aber auch gemeinsam prüfen, was mit unserem Gemeindeleben zusammenhängt. Wie gestalten wir das? Was ist gut? Prüft alles und das Gute behaltet. Ihr werdet nachher prüfen, ob irgendwas in der Predigt gut war oder nicht. Klar, das ist normal. So, wir haben Gemeindeforen gemacht, wir haben Gemeindeversammlungen gemacht. Da haben wir geübt, aufeinander zu hören, uns gegenseitig mitzuteilen, was wir denken, fühlen, wie wir glauben, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten. Da haben wir zugesehen, dass wir aufeinander hören und haben da alles Mögliche geprüft und dann eben auch das Gute behalten. Wir haben Gedanken und Gefühle ausgetauscht und wir wünschen uns, dass Jesus Christus in unser Leben spricht. Ja, das haben wir seit dieser Sendschreiben-Geschichte, wünschen wir uns, dass Jesus uns ein Sendschreiben schickt. Das heißt, dass er mit uns spricht. Und da haben wir so manche Prophetie empfangen, eine Situation, Gottes Reden in unsere Situation hinein und wir haben alles geprüft und hoffentlich das Gute behalten. Das heißt, dadurch, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, werden wir das Reden Gottes vernehmen und dann können wir das prüfen und das Gute behalten. Wir haben ja über diese Jahreslosung schon im Januar nachgedacht und ich habe die Predigt von damals, ist ja ganz praktisch, man kann einfach die Predigt am Ende des Jahres nochmal halten, weil ihr euch sowieso nicht daran erinnert, was ich im Januar gepredigt habe. Ich habe die Predigt von damals also genommen, ich habe sie nur wenig geändert. Halt aktualisiert, weil eben unsere Erlebnisse des Jahres dazwischen liegen. Im Januar habe ich auch schon diese Losung, prüft alles und das Gute behaltet, als eine Art Prophetie für unser Gemeindeleben 2025 identifiziert. Und wir haben ja auch ein Gemeindeforum gemacht unter diesem Titel, prüft alles und das Gute behaltet. Und auch in der Gemeindeleitung haben wir schon Ende 2024 gemerkt, wow, das ist ein Satz, der wird uns aber 2025 beschäftigen. Das heißt, da ist tatsächlich so ein prophetischer Hauch mit in dieser Losung drin und wir sind jetzt am Ende dieses Jahres angekommen und wir haben geprüft, was gut ist und wollen das Gute behalten und wir haben so einen Arbeitskreis Werte installiert, der jetzt auch prüfen soll, was gut ist und das dann formulieren soll und es wird eine Gemeindemitgliederversammlung geben, vielleicht nicht nur eine, wahrscheinlich mehrere, wo ihr dann auch prüft, was denn dieser Arbeitskreiswert aufgeschrieben hat, um dann rauszufinden, was ist das Gute für uns und dass wir das Gute dann auch behalten können. Das heißt, wir sind in dieser prophetischen Entwicklung, will ich das mal nennen, seit Ende 2024 mit dieser Jahreslosung unterwegs. Also, wenn ihr auch sonst nichts von dieser Predigt behaltet, außer diesen einen Satz, dass wir nicht Opfer unserer eigenen Gefühle werden sollen, merkt euch vielleicht noch 5 Punkte. Wir bleiben dauernd im Gebet. Wir hören einander zu. Wir nehmen unsere eigenen Gefühle wahr. Wir tauschen uns über unsere Bedürfnisse aus. Und wir empfangen Gottes Wort zur Lage durch den Heiligen Geist. Nochmal, wir bleiben dauernd im Gebet mit dem Heiligen Geist, weil wir es können. Wir hören einander zu. Wir nehmen unsere eigenen Gefühle wahr. Wir tauschen uns über unsere Bedürfnisse aus. Und wir empfangen Gottes Wort zur Lage. Amen.